Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Ich glaube, wir brauchen auch breite Koalitionen. Also wir müssen eigentlich alle zusammenbringen. So den Kleinunternehmer, den Arbeiter, den Arbeitnehmer, den Lehrer, den Juristen, den Busfahrer, alle zusammen, weil die haben eigentlich alle ein gemeinsames Interesse. Die haben alle ein gemeinsames Interesse, dass man noch durch Arbeit Wohlstand anhäufen kann.
Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik, eurer kleinen Audiokolumne. Hier rezensieren wir Podcasts. Ist jetzt meine feste Floskel am Anfang. Finde ich ganz gut, dann stellt keiner mehr Fragen, so von wegen, warum erzählen die was in anderen Podcasts ist. Und an meiner Seite ist der vielgeschätzte, hochgelobte, etwas schwitzende...
Micha, ich schwitze halt gar nicht so. Ich finde, ich bin voll in meiner Mitte, zumindest was das Thema Transpirieren angeht.
Micha, wenn du an politische Bildung im Netz denkst, was ist das erste Bild im Kopf? Ein Erklärvideo mit Pastellfarben? Ein Kanzlerinterview auf einer Sofalandschaft oder Pyrotechnik?
Als Jurist bin ich ja dann direkt in der Negativabgrenzung Pyrotechnik schon mal nicht.
Okay.
Also was es dann tatsächlich wäre, keine Ahnung. Ich habe mich so lange nicht mehr um politische Bildung irgendwie gekümmert oder überlegt, wie da junge Leute adressiert werden. Schwierig.
Okay. Ich wollte eine elegante Überleitung zu dem Podcast, den wir heute vorstellen, machen. Ist mir so semi gelungen. Unser Thema nämlich in dieser Folge von Resonanz und Replik ist der Podcast Bengalos im Bundestag. Das ist ein Videopodcast von Jan Schippmann. Den haben wir auch schon mal, also Jan Schippmann, vorgestellt im Kontext des Vorgängerpodcasts, der hieß Absolute Mehrheit. Und war damals eine Produktion von Funk, assoziiert mit ARD und ZDF entsprechend. Mittlerweile ist es ein freies Format, es gibt einen neuen Namen, ein neues Konzept und Jan Schippmann moderiert den alleine. Damals war es noch, hat er sich abgewechselt mit zwei weiteren Moderatorinnen, aber die sind jetzt auch raus. Und das Format lief 2 Jahre lang und dann gab es eine Pause und dann war er erstmal weg und im Juni ist er jetzt zurückgekommen. Michael, wir klären, woher kommt der Podcast, was hat sich verändert und wer sitzt da so als Gast?
Also der Podcast kommt jetzt quasi aus der, ich weiß nicht, Indie-Szene, kann man das so sagen?
Ja, also den produziert er wohl selber, weil Jan Schippmann ist leitender Redakteur und Chef der Politikabteilung der Produktionsfirma Hyperbowl in Berlin. Mhm. Hatte immer schon quasi auf der Fahne stehen, Debatten aus dem Parlament für ein junges Publikum einzuordnen und aufzuarbeiten. Und es gab ursprünglich sogar den Podcast, der hieß Die da oben. Dann wurde es Absolute Mehrheit, Die da oben. Und jetzt halt sind wir bei Bengalos im Bundestag. Und wie gefällt er dir? Ist er so sehr anders für dich oder wie findest du Jan Schippmann, wie er da auftritt?
Ich glaube schon, dass er anders ist, weil er mehr Freiheiten hat. Mhm. Also er ist direkter, er ist deutlicher, er ist klarer. Position
ist auch klar. Bringt jetzt auch seine Meinung mit rein, ne?
Genau, bringt seine Meinung mit rein. Also jetzt hier zu diesem neuen Format gibt es ganz am Anfang so ein kurzes, weiß ich nicht, Sequel oder wie auch immer man das nennt in der Fachsprache.
Trailer, ne?
Mhm. Genau, und da wird eben... Einerseits dankt er da Funk nochmal für die Zusammenarbeit, erklärt aber auch, warum er da rausgegangen ist. Ne? Mhm. Um genau diese Beinfreiheit sich zu erarbeiten, erstreiten, ja kann man gar nicht sagen, um diese Beinfreiheit zu bekommen, die er jetzt hat und die er nutzt, und zwar von Anfang an.
Ja, ist auch flexibler an den Längen geworden, ne? So zwischen 30 und 60 Minuten ungefähr. Ne? Es war vorher auch gleichförmiger, genau. Also der Turnus ist weiterhin wöchentlich, aber... Ich sag mal, ich glaube, er wird flexibler, je nach Thema, je nach Gesprächsgast. Das Interview bleibt natürlich das Herzstück. Nur dazu sind auch noch mehr Analysen gekommen, finde ich, und Einordnungen rund um den Bundestag. Und bringt auch Zahlen, Daten, Fakten mehr mit rein, habe ich den Eindruck.
Ja, er hat eine Meinung, ist schneller und hat natürlich auch eine, ja, wie soll ich denn sagen? Also eine Auswahl an Gästen, die jetzt gerade zum Anfang auch nicht wirklich überrascht.
Wobei ich fand es überraschend, dass das erstmal, also Stand jetzt ist schon die 4. Folge draußen, aber die haben wir nicht mehr geschafft zu hören. Das ist die mit Philipp Thürmer, aber das ist Folge 4 und es ist das erste Mal, dass dann da jetzt ein Mann auftritt. Also mir ist direkt aufgefallen, dass er mit 3 Frauen einsteigt.
Nicht ja, auch. Das ist mir erstmal nicht aufgefallen, spielt für mich auch erstmal da keine so große Rolle. Die Personen, die er zu Gast hat, die sind halt, ich sag mal, klar positioniert. Ne? Mhm. Also schon Leute,
aber schon unterschiedlich, finde ich. Oder findest du, also um mal Ross und Reiterin zu nennen, sozusagen Ricarda Lang von den Grünen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann beispielsweise, das sind ja schon Frauen aus unterschiedlichen politischen Lagern?
Das stimmt, aber schon auch welche, die anschlussfähig sind oder gar einen linken Geist irgendwie repräsentieren. Ne?
Ja, es sind ja Ampeldamen, ne? Wenn man das so sagen darf.
Weil das fällt jetzt eher mir auf bei den ersten vier Gästen. Ne? Weil es gibt Ricarda Lang von den Grünen, es gibt Frank Zimmermann von der FDP, die natürlich in der Lage, in der die FDP ist, überall auftreten muss. Dann gibt es die Journalistin Nicole Diekmann, das war die dritte Gästin, und da geht es um das AfD-Verbot.
Die ist eigentlich, sie ist ZDF-Journalistin und hat ihren Schwerpunkt, also leitet schon länger die AfD-Redaktion-Recherche. Das ist so ihr Fokus.
Genau. Und jetzt könnte man sagen, damit sind quasi drei Parteien abgedeckt, in Anführungszeichen, nämlich Grüne, FDP und AfD, wenn auch die AfD durch eine Journalistin und nicht durch ein Parteimitglied. Und jetzt mit Philipp Thürmer die SPD. Habe ich auch nicht ganz geschafft, geht ganz launig los mit Vergleich der SPD mit dem verstorbenen Wahl-Timmy. Ne? Also was hier gemacht wird, ist schon Tacheles zu sprechen tatsächlich. Mhm. Also da wird nicht viel überlegt, wie kann man möglichst freundlich irgendeine Frage stellen, sondern wird direkt in die Vollen gegangen. Auch da, wo es weh tut, macht es im Zweifelsfall aber auch interessant.
Also siehst du in der deutschen Politik gerade auch nur eine Person, die durch ihr Auftreten, ihren Stil, whatever, das Zeug dazu hat, einen wirklichen Drive oder eine wirkliche Begeisterung zu entfachen?
Das ist jetzt sehr klischeehaft, das als Grüne zu sagen, aber in diesem Jahr muss ich das machen, 2026. Natürlich haben wir schon in Baden-Württemberg einen Wahlkampf erlebt mit Cem Özdemir, der es innerhalb von wenigen Monaten geschafft hat, 14% aufzuholen.
Bisher ist die Union oder Regierungsmitglieder, wobei eine mit Philipp Thürmer jetzt natürlich ein SPD-Mitglied, fehlen bislang. Kann Zufall sein, weil es jetzt die ersten Wochen sind. Wir gehen jetzt in die Sommerpause, also auch parlamentarischer Sommer. Es kann aber auch eine Richtungsentscheidung sein, ne?
Ja, das weiß ich noch nicht, dass jetzt der Host mit Sicherheit nicht dazu animieren will, irgendwie konservativ zu wählen oder gar in Richtung rechts, ist eindeutig, ne? Ist aber auch okay, ne? Also dafür hat er sich ja dann auch emanzipiert von Funk. Da kannst du halt auch anders deine Sendung aufsetzen komplett.
Ich finde, das kann man halt einfach beobachten. Das war jetzt gar nicht wertend von mir gemeint, aber es könnte ja auch zum Beispiel etwas sein, wie du sagst, wovon er sich emanzipiert bei Funk. Aber in der Vergangenheit hat er praktisch jeden von Rang und Namen, der im politischen Berlin irgendwie unterwegs ist, den hatte er schon am Mikro.
Hast du eine Folge, die dir hier besonders gut gefallen hat oder wo dir besonders was aufgefallen ist?
Es war ja ein Riesenthema und ich habe es zuerst gehört bei Bengalos im Bundestag. Also es war super fresh. Also ich habe auch das Gefühl, vielleicht reagiert er auch schneller und ist vielleicht auch nicht in dieser Planungsschleife, ne? Wenn du eine große Redaktion hast und das muss nochmal durch 10 Leute durch, bis man sich da festlegt, wann man was macht und so. Die Geschichte mit diesem neuen AfD-Gutachten, was er bespricht mit Nicole Diekmann, die war ja super heiß, die war ja ganz frisch. Ich habe eigentlich erst in den Folgetagen mehr dazu gehört und dann dachte ich, wow, wann ist denn das rausgekommen? Das muss ja eine ultraschnelle Reaktion gewesen sein. Hab mich schon gefragt, ob er da so ein bisschen Ronsheimer-mäßig, der ja auch wirklich tagesaktuell politische Themen und Konflikte bespricht, ob da vielleicht auch Jan Schipmann noch näher am aktuellen Diskurs sein will. Weil das fand ich schon, und ich fand es eine sehr beeindruckende Folge, muss ich sagen, was einfach dieses Gutachten jetzt rausgebracht hat.
Ich glaube schon, dass das genau sein Ziel ist. Das hat er ja auch ein Stück weit erklärt, dass er eben schneller auch sein will, auch mit Hot Takes, um dann quasi mehr Zuhörer zu generieren. Und ich denke, das funktioniert auch sehr gut, gerade jetzt hier am Beispiel dieses Gutachtens auch. Weil ja weiterhin alle Fragen eigentlich offen sind, macht man das jetzt, traut man sich oder traut man sich nicht? Also Kern der Diskussion ist ja immer wieder die Antragsstellung und was passiert, wenn das Verfahren scheitern sollte. Und ich kann in der Diskussion tatsächlich viele Pseudo-Argumente auch nicht mehr hören, von wegen, die hätten schon so viel Zustimmung oder sonst was, egal wie viel Zustellung die haben. Wenn sie verfassungswidrig tatsächlich sind, dann müssen sie verboten werden mit allen Konsequenzen.
Also was hast du da für dich rausgezogen aus dem Gespräch mit Nicole Diekmann? Waren da für dich neue Erkenntnisse dabei oder war es für dich die übliche Abwägungsdebatte? Kann man machen, kann man nicht machen? Es gibt Argumente dagegen, es gibt Argumente dafür.
Aus dem Stand habe ich da wenig Neues dazugelernt. Du?
Gut, also ich fand es interessant, dass sie nochmal darauf hingewiesen hat, dass man ja auch auf Landesebene diese Verfahren machen könnte. Das war mir nicht klar, weil ich dachte, man kann nur ganz oder gar nicht, also eine Partei verbieten oder nicht. Aber das scheint auch auf Landesebene zu funktionieren, dass man theoretisch sagen könnte, hier Sachsen-Anhalt, gesichert rechtsextrem, ich glaube Sachsen auch und Thüringen. Also es waren ja, glaube ich, 3 Landesverbände, bei denen es belegt sei. Und dass man auch auf Landesebene Verbotsverfahren durchführen könnte.
Also für mich ist das in dem Sinn keine neue Erkenntnis. Also ist gut, dass sie das nochmal darstellt. Für mich war es wahrscheinlich dadurch keine neue Erkenntnis, weil ja schon mehrmals festgestellt wurde durch den Verfassungsschutz von wegen Landesverband XY ist verfassungswidrig, ne, eingestellt. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass du auch die einzelnen Verbände quasi verbieten kannst. Aber es ist erstmal nochmal eine neue Facette in der Diskussion. Na, und es ist wie immer mit solchen Parteien von rechts oder ganz links, die diese Tendenz haben, gegen den Staat anzugehen, während der Staat sich an Regeln halten muss und das genau fein ziseliert werden muss und die Verfahren lang und kompliziert sind, ist auf der anderen Seite immer alles ganz einfach. Na, die AfD wird sagen, die wollen uns verbieten, weil wir zu erfolgreich sind.
Aber da sind wir dann wieder beim Narrativ, was uns ohnehin schon bekannt ist. Wie gesagt, mir fehlt also du hast ja auch noch immer die juristische Brille auf solchen Themen drauf und bist ja eh deeper in politischen Themen noch mal mehr als ich. So ich als Nachrichtenkonsumentin sozusagen habe die Diskussion darüber noch nicht mitgekriegt, ob man das Verbotsverfahren auch vielleicht zerteilen kann, beispielsweise auf Landesebene. Dass man sagt, okay, es wird nicht reichen, um sie vollflächig verbieten zu können. Aber da, wo sie gesichert rechtsextrem sind, da können wir auf Landesebene schon gegen vorgehen und was dagegen tun. Und da habe ich auch noch gar keine Debatte wahrgenommen darüber, ob das vielleicht die goldene Lösung ist, dass man sagt, okay, bevor wir jetzt Eigentore haben, ne, NPD-Verbotsverfahren, 2x in die Hose gegangen aus verschiedenen Gründen, das wollen wir uns jetzt nicht nochmal geben mit der AfD, weil dann ist sie forever there, wenn das Verbotsverfahren scheitert. Aber wenn man das halt parzellieren kann auf einem Erkenntnisboden, sage ich mal, der als sehr gesichert gilt, dann frage ich mich, warum diskutieren wir nicht, dass das erstmal gemacht wird, damit man überhaupt irgendwas macht und etwas, was vielleicht eine höhere Erfolgschance hat.
Also sicherlich ein valider Gedanke, dazu überlegen beispielsweise die Hochburgen, wo Herr Höcke besonders stark ist und wo es eben diese gesammelten Erkenntnisse gibt, anzugehen. Ich habe ja eine ganz andere Befürchtung persönlich, dass nämlich den Richtern der Biss fehlt, Richtern und Richterinnen. Das ist für mich, und das ist wieder eine persönliche Meinung, das ist für mich eine Erkenntnis schon aus der Corona-Zeit, wo mir Gerichte viel zu viel Verordnungen, Erlasse, Maßnahmen staatlicherseits durchgewunken haben, wo man sich von Anfang an hätte fragen müssen, das kann doch jetzt hier nicht euer Ernst sein. Wo einfach die Überprüfung aus lauter Angst, man könnte was falsch entscheiden und dann gibt es irgendwie mehr Infektionen, wo man gesagt hat, nee, ist schon okay, machen wir. Mir fehlt ganz klar der Biss bei unseren Verfassungsgerichten und ich hätte das viel lieber im Fokus der Diskussion und das fehlt mir auch hier in diesem Podcast, weil mit der Nicole Diekmann hätte man das nämlich eben auch genau diskutieren können, eben nicht nur die juristische Facette beziehungsweise die Facette, was jetzt hier, ne, neu in diesem Gutachten ist, ja auch die Gesetzgebung, ne, die Kriterien, weil im Kern ist das Verfassungsgericht.
Ja, wenn ich dir ins Wort fallen darf, was du ja mir immer wieder in verschiedenen Kontexten sagst, ist, wir haben die Gesetze, aber die Richter setzen sie, interpretieren sie anders oder schöpfen sie nicht voll aus. Also deshalb habe ich da versucht, jetzt nochmal zu unterscheiden zwischen dem, ich sag mal ganz blöd, was auf Papier steht und dem, was der persönliche Mensch, der Richter, die Richterin daraus macht.
Also vor lauter Angst, vor der eigenen Courage? Im Kern so, wie wenn man wegen einem Drogendelikt verurteilt wird, wo die Strafen in Berlin ganz anders ausfallen als in München.
Obwohl es dasselbe Gesetz ist, weil es ein Bundesgesetz ist.
Obwohl es dasselbe Gesetz ist. Es wird einfach anders interpretiert. Und mir fehlt persönlich der Biss bei den Verfassungsgerichten und auf Landesebene und vor allen Dingen auch in Karlsruhe.
Gut,
und also diese, da schon eine Diskussion, ja? da schon eine Replik, weil diese Diskussion, die fehlt mir einfach in der Öffentlichkeit. Zu einem wehrhaften Staat gehören auch wehrhafte Richter. Und nicht Richter, die vor lauter Angst eine unpopuläre Entscheidung zu treffen, in dem Glauben, das löst sich schon wieder irgendwie, hier löst sich gar nichts. Da ist eine Partei auf dem Vormarsch und aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn wir jetzt erstmals erleben dieses Jahr, wie sie in einem Bundesland die Macht übernehmen und was da alles passiert. Und dann stehen Leute in roten Roben in Karlsruhe und zucken mit den Schultern. Und das ist mir zu wenig. Und da kann man jetzt viel sich ausdiskutieren, was die Politiker der demokratischen Parteien anders machen müssten, damit die Wähler nicht so abwandern. Es gehört dazu auch, dass ein Staat wirklich wehrhaft ist auf allen Ebenen. Und das ist nach meinem Dafürhalten angelegt in der Verfassung und in dem gesamten System, wie die BRD organisiert ist. Aber es fehlen diejenigen, die die Freiheiten dann auch leben. Und eins kann man sagen, in dem Moment, wenn die, und das haben sie schon mal gezeigt vor über 80 Jahren, in dem Moment, wenn die Rechten an diese Schaltstellen kommen, die wissen ganz genau, das zu nutzen. Und das sieht man auch weltweit überall. Und das fehlt mir hier in diesem Podcast tatsächlich in dieser einen spezifischen Folge. Aber um eine Lanze zu brechen für den Podcast, bisher bei der Auswahl der Gäste, was mir schon gut gefällt, dass hier Leute ausgewählt werden, die dann halt tatsächlich auch mal sehr deutlich sind in ihren Statements, weil sie das sein können oder sein müssen. Also Strack-Zimmermann muss, ne, weil die FDP aus dem Bundestag rausgeflogen ist, in den meisten Landesparlamenten auch keine Rolle mehr spielt. Sie ist ja im EU-Parlament für die FDP. Das heißt, die muss ohnehin hier laut auftreten. Ricarda Lang kann ganz anders sprechen, weil sie nicht mehr so exponiert ist, weil sie nicht mehr in der ersten Reihe steht, obwohl sie wahrscheinlich mehr denn je den Anspruch haben könnte, in der ersten Reihe zu stehen.
Also ich finde das ja auch eine sehr erstaunliche Entwicklung bei ihr. Also mir fällt keine zweite Person aus dem politischen Berlin ein, die nach dem Rückzug so gewonnen hat. In der Wahrnehmung, in den Persönlichkeitswerten und sowas. Also ich glaube, die ist beliebter denn je, aber sie ist auch freier denn je und sie sagt mir, was sie denkt. Aber es wirkt auch, hat das ja 100-mal schon in Interviews gesagt, dass sie bestimmte Sachen gar nicht mehr sagen konnte in ihrer Funktion als Parteivorsitzende und dass sie jetzt halt viel freier ist. Und man merkt halt, die Leute hören ihr lieber zu als vorher. Das ist total irre. Und ich glaube, aufgrund ihrer Jugend, in Anführungszeichen, also für eine Politikerin, die kann sich jetzt erstmal vom Spielfeldrand aus weiterentwickeln und ich glaube schon, dass wir die irgendwann wieder sehen.
Bestimmt. Meinst du nicht? Das glaube ich auch, dass man die irgendwann wieder sieht. Das definitiv. Und also tatsächlich diese Aktualität, die Hot Takes, die sind jetzt für mich schon der Punkt, was diesen Podcast hörenswert macht. Also man merkt auch, dass er gut vorbereitet ist, dass sich da jemand wirklich Gedanken macht um die Themen, um die Gesprächsführung und sicherlich halt auch, dass jetzt auch dieses Comeback eben, dass das Gesamtkonzept auch gut durchdacht ist.
Naja, man merkt halt einfach, dass er erfahren ist in dem Bereich und dass er einfach wirklich am Puls der Themen ist. Ne? Also er kann definitiv auch reagieren auf Situationen. Also er wirkt nicht so, als hätte er seine 10 Fragen aufgeschrieben und wenn dann eine Seitendrehe kommt oder der Gast oder in dem Fall die Gästin noch einen Einwurf macht, er kann das immer parieren. Also er ist sehr deep in den Themen drin. Ich finde, er bringt viel Kompetenz und Souveränität mit in dem, was er macht, so, ne?
Genau. Also wirkt total authentisch, finde ich dadurch auch sehr angenehm durch diese Authentizität. Mhm. Ja, und ich bin ja ohnehin jemand, der immer der Meinung ist, dass man sich auch die Argumente der anderen Seite anhören sollte. Also wenn jetzt irgendjemand das Gefühl hat, das ist mir aber hier tendenziell, ich sag mal, zu links, ja, hört euch das an, um euch auseinanderzusetzen und nicht in der eigenen Bubble zu bleiben. Und umgekehrt, glaube ich, gibt es auch die ein oder andere Wahrheit, die dann links der Mitte auch nicht so gern gehört wird. Weil das sind ja beides zwei Seiten einer Medaille immer.
Das stimmt. Ja, und ja, ich finde aber trotzdem, er hat auch eine andere Ansprechhaltung trotz allem. Ne? Also man merkt schon, dass er aus einer jüngeren Ecke kommt. Also sein Wording einfach.
Ja, definitiv. Also er kommt komplett aus einer jüngeren Ecke. Da merke ich auch, wie alt ich bin. Ne? Ja, das ist ja einfach so.
Aber ich finde, er hat dadurch eine andere Anmutung als andere Polit-Talks, sage ich mal.
Ja, also was mir am besten gefällt, es ist nicht so oberlehrerhaft wie Thilo Jung beispielsweise. Dieses Besserwissen, dieses Moralisierende, das finde ich, kommt da gar nicht bisher irgendwie zum Tragen. Und das finde ich ganz angenehm, wenn du eben nicht mit der Attitude reingehst, andere zu belehren, weil du eh schon alles weißt. Egal, ob es die Zuhörerinnen und Zuhörer sind oder ob es dein Gesprächspartner oder Partnerin ist. Genau.
Ja, letzte Frage, bevor wir dann, glaube ich, diesen Podcast ausreichend vorgestellt haben. Wie findest du den Titel? Darüber bin ich so ein bisschen gestolpert, muss ich sagen, Bengalos im Bundestag.
Er hatte ja irgendwie erklärt, warum Bengalos im Bundestag, irgendwie so von wegen, er will dahin gucken, wo es brennt oder so.
Also für mich ist ein Bengalo, ne, dann bin ich wieder beim Fußballstadion. Das ist ja auch eine bewusste Handlung. Also bei uns in der Regierung brennt es an verschiedenen Stellen, zum Beispiel, weil irgendwie Pflegekassen drohen leer zu laufen und solche Sachen. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, hat Lars Klingbeil was gezündet und am besten noch irgendwie Geld abgezwackt, weil er findet, dass eine Bahntrasse in Munster besser damit finanziert ist. Und das nehmen wir jetzt aus der Pflegekasse, also jetzt Wild Theory, ja. Aber so für mich ist ein Bengalo-Zünden so eine aktive Handlung, weil das ist ja auch ein Signalfeuer auch. Ich sag mal, die Probleme, die es bei uns im Bundestag vielleicht gibt, weiß ich nicht, ob die immer so vorsätzlich entstanden sind oder einfach durch Nachlässigkeit, Fahrlässigkeit, whatever.
Also der Titel macht nichts mit mir. Ich musste ja einfach lernen, mich an absurde Podcast-Titel zu gewöhnen. Ja, ich habe ja eine Zeit lang einfach mal trotz Empfehlungen durch dich gesagt, Apokalypse und Filterkaffee, was soll das denn sein, bitte? Na, da hat mich der Titel schon nicht angesprochen, heute einer meiner absoluten
Lieblings-Podcasts.
However, na, aber ja. Das zeigt ja einfach, wie ich auch selbst feststecke in meiner eigenen Konservativität. Ich finde den Podcast absolut hörenswert, hört mal rein. Finde es gut, dass es solche Formate gibt, auch dass sich jemand traut, nochmal neu mit sowas rauszukommen.
Absolut. Ich gehe d'accord, mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, anders als andere Podcasts, nicht in die Sommerpause zu gehen. Großes Versprechen. Michael grinst schon mit einer Schweißperle auf der Stirn. Wir werden durchziehen und freuen uns deshalb nächsten Montag auf euch. Seid gespannt, welchen Podcast wir dann vorstellen. Kommt gut durch die Woche.
Danke, bis dahin. Ciao.